Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem so schönen Künstlerroman, dass ich mich gar nicht entscheiden konnte, was ich toller fand. Die historische Heldin, die Frau nämlich, die den Maler Vincent van Gogh berühmt gemacht hat, oder die Frau, die davon erzählt, eine angehende Schriftstellerin. Wir fragen die Frau, die sich das ausgedacht hat, Simone Meyer, die Schweizerin, für ihren Roman Die Entflammten. Wir lassen es also brennen mit Simone Meyer, gleich hier in der Lesart. Willkommen dazu. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und gleich die Stimme von Simone Meyer, der Schweizer Schriftstellerin. Eigentlich ist sie Journalistin, mehrfach als Kulturjournalistin des Jahres wurde sie schon ausgezeichnet, aber auch als Romanautorin hat sie inzwischen viele Fans, die ihre so klugen wie humorvollen und glänzend geschriebenen Bücher lieben. Jetzt gibt es einen neuen Roman, der mich komplett entzückt hat. Die Entflammten heißt der. Zwei Frauen stehen im Mittelpunkt. Einmal eine historisch reale Figur, eine Frau, die entscheidend mit Vincent van Gogh zu tun hat. Und sie wird beschrieben von einer Schriftstellerin, die daran zweifelt, ob sie überhaupt eine ist. Im Studio ist jetzt Simone Meyer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Allen Menschen, die sich mit dem Leben und Schicksal von Vincent van Gogh auskennen, Frau Meyer, wird diese Frau vertraut sein. Johanna van Gogh Bonger. Ich muss gestehen, ich habe sie erst durch ihren Roman kennengelernt. Wer ist denn diese Johanna?
Also ich habe sie vorher auch nicht gekannt. Und ich stellte mir eines Tages die Frage, wie ist eigentlich dieser Sprung passiert? Ich meine, Vincent van Gogh ist als komplett unbekannter Künstler gestorben. Er hat zu Lebzeiten kein einziges Bild verkauft. Er hatte kein Geld, er war völlig mittellos und er war geistig verwirrt. Und dann eines Tages ist er einer der größten Namen auf dem Kunstmarkt. Bis heute. Und ich habe mich gefragt, was dahinter steckt. Ich dachte, mit etwas Glück steckt eine Frau dahinter.
Und so heißt es auch mal im Roman, ja.
So, genau. Und ich habe das dann einfach mal gegoogelt. Also, who made Vincent van Gogh famous, quasi. Und dann kam sehr schnell die Antwort, weil in Fachkreisen diese Frau natürlich bekannt ist, aber wirklich nur in Fachkreisen. Und ich stolperte über einen tollen Artikel in der New York Times, der mich auf ein Buch verwies und das Buch verwies mich auf Originalmaterial. Und dann kam ich ins Lesen und habe nach ungefähr 2.500 oder 3.000 Seiten dann endlich begonnen, dieses Buch zu schreiben.
Also, das ist sehr interessant. Sie sind sozusagen von Van Gogh auf die Frau gekommen und nicht, genau. und nicht umgekehrt. Ja. Aber was hat Sie jetzt nun dann bei der Recherche auch daran gereizt, diese Johanna, ihr Leben, ihre Zeit und dann auch diese Van Gogh-Besessenheit, die sie ausmacht, in einem Roman zu beschreiben?
Es waren zwei Dinge. Erstens, also ich muss sagen, das weiß man ja auch aus meinen früheren Büchern, ich bin eine Spezialistin für Liebesgeschichten und für das Zwischenmenschliche und Psychologische und so weiter. Und da ist zum einen diese riesige Liebesgeschichte, sehr kurz, zwischen Johanna oder Jo, wie sie genannt wurde, und Theo van Gogh, also dem Bruder von Vincent. Und dieser Theo war ja der einzige Mensch, der an die Genialität, in Anführungszeichen, von Vincent geglaubt hat, der ihn unterstützt hat mit sehr viel Geld und der dafür immer die Bilder des Bruders bekommen hat, die er zwar nicht verkaufen konnte. Theo van Gogh war Kunsthändler. Und dann verliebt sich dieser Theo eines Tages in eine junge Holländerin, die Englischlehrerin ist und aus bürgerlichem Haus kommt und ich fand sie ehrlich gestanden gar nicht so interessant, aber Theo hat Dinge auf diese junge Frau projiziert. Das war der Wahnsinn. Er hat sich 3,5 Jahre lang um sie bemüht. Sie hat sich zuerst fast 3 Jahre lang überhaupt nicht für ihn interessiert und dann am Ende doch. Und als sie endlich zusammen waren, waren sie so wirklich unfassbar glücklich. Das war eine überwältigende Liebesgeschichte. Nur die dauerte nicht einmal 2 Jahre, weil dann folgte quasi Theo van Gogh seinem Bruder Vincent ins Grab nach, wie man sagt. Und er ist gestorben an den Folgen von Syphilis.
Ja, und das ist eine schreckliche Geschichte. Aber jetzt mal zu dieser Frau, Frau Meyer, die das Ganze erzählt, die Sie ja auch noch erfinden im Roman. Gina heißt sie, ist eine Kunsthistorikerin, angehende Schriftstellerin. Also die möchte eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit über diese Geschichte schreiben und ist sich nicht ganz sicher, fährt dann zu ihrem Vater, der auch ein ein Schriftsteller war, eher ein gescheiterter Schriftsteller. Was ist das für eine Konstruktion? Welche Rolle spielt denn diese Gina jetzt für Sie als in Ihrem Roman?
Für mich ist sie ist wie eine Rutschbahn aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Weil was mich besonders fasziniert hat, war diese ganze Szene um Van Gogh, wo die Jo hineingeraten ist. Das war eine wahnsinnig junge Szene. Das war eine, die waren alle in ihren 20ern. Die waren jung und enthusiastisch und euphorisch und fiebrig und idealistisch und haben wirklich total gebrannt für die Kunst, für die Zukunft. Das waren ja alles, also ich meine, Van Gogh war der größte Avantgardist seiner Zeit, das muss man einfach klar sehen. Und ich wollte dieses Junge irgendwie spürbar machen und aufs Heute übertragen. Und diese Faszination, die mich selbst beim Recherchieren gepackt hat, nochmals verdeutlichen. Und deshalb habe ich diese junge Kunsthistorikerin ins Spiel gebracht, wobei ich sagen muss, zuerst war eigentlich ihr Vater da, weil ich ganz, ganz am Anfang, bevor ich überhaupt auf diese Jo-Figur gestoßen bin, eine Satire auf den Literaturbetrieb schreiben wollte, eine kleine. Und da ist dieser Vater entstanden, der in seinem ganzen Leben nur ein Buch geschrieben haben wird.
Insofern ist Ihr Roman aber auch ein Künstlerroman geworden, ne? Also ein melancholischer Liebesroman kann man ihn nennen. Er wird aber auch, und das war für mich so das ganz Tolle dran, zu einem rauschhaften Van Gogh-Farbensturm, wie es einmal heißt, ne? Aus reinem Kobaltblau, Smaragdgrün, Gelb in allen Schattierungen, Sonnenblumen, Schneewolken, Herbstblättergelb, Cognacgelb und. Das ist so großartig, wie Sie die Bilder beschreiben. Und einmal sagt Gina, ich bin ein einziges Mal vor einem Bild in Tränen ausgebrochen. Was war das für ein Bild?
Das ist ein Bild, das Van Gogh kurz vor seinem Tod gemalt hat in Auvers-sur-Oise, also dort, wo er seine letzten Wochen verbracht hat, in der Obhut eines Arztes, der ihm dann aber schlussendlich auch nicht helfen konnte. Und das Bild stellt dar, das sind Kastanienblüten, also man sieht Zweige, die von einem Baum gebrochen sind, vermute ich, weil die Blüten sind schon einige, sind schon so verwelkt und braun. Und es ist für mich ein Bild, also es hängt in Zürich im Kunsthaus und es hat mich wirklich umgeworfen, weil es ist kein typisches Van Gogh-Bild. Es ist wie zu zart für ihn. Gleichzeitig, wenn man ganz nah herantritt und sich durch diese Zartheit hindurchschaut, sieht man, da ist so wirklich so ein aufgewühlter, stürmischer, ich glaube durchaus auch, also es ist so wie eine Ode an die Vergänglichkeit.
Als Ehemann und Schwager tot sind, entfaltet Johanna nun dieses ungeheure Engagement. Sie haben es schon angedeutet, Frau Meyer. Sie will Vincent berühmt machen und sie wird zu einem regelrechten Marketing-Genie. Warum will sie das eigentlich? Was hatte sie denn für ein Verhältnis zu diesem irren Schwager?
Also sie war erst sehr skeptisch, was diesen Schwager betraf, weil der auch so viel Raum im Leben von ihrem erst Verlobten und dann Mann eingenommen hat. Sie hatte ihn dann aber wirklich sehr lieb gewonnen, also weil Vincent van Gogh wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht so viel über ihn recherchiert wie über sie, einerseits war er wirklich manisch in seinen Ausbrüchen, die er da hatte, in seinen Phasen, wo er dann gemalt hat, wo er die ganze Welt vergessen hat, wo er der Welt auch zu Leide gelebt hat. Aber dahinter war er ein wirklich herzensguter, total empathischer, mitfühlender Mensch. Und das hat sie sehr für ihn eingenommen.
Und wie schafft sie das nun, diese Johanna, also diesen Mann so bekannt zu machen? Es gibt gigantische Ausstellungen, die sie irgendwie ins Werk setzt. 484 Gemälde im Stedelijk Museum 1905 stellt sie auf die Beine. Wie hat sie das denn gemacht?
Sie hatte einen wirklich ganz klugen Plan, den bisher noch niemand gehabt hatte, weil dadurch, dass ihr verstorbener Mann Kunsthändler war, hatte sie Einblick in diese Welt und sie wusste, wie man es nicht machen sollte. Also, dass man nicht jetzt aufs Mal alle Bilder verkaufen und quasi dieses Talent Van Gogh verfeuern sollte, sondern sie hat sich überlegt, okay, ich brauche Sichtbarkeit. Das heißt, ich muss das Werk beieinander halten. Ich muss langsam verkaufen. Ich muss nicht die wichtigsten Werke verkaufen. Ich muss für Ausstellungen sorgen. Und ich muss dafür sorgen, dass er zum Gespräch wird. Und das hat sie auch dadurch geschafft, dass sie die Eintrittspreise für Leute, die nicht so viel verdient haben, drastisch reduziert hat. Also diese Ausstellung im Stedelijk, die zuschauerreichste war, war dann aber finanziell beinahe ein Desaster, weil so viele Leute reingekommen sind, die viel weniger bezahlen mussten. Aber es hat natürlich dafür gesorgt, dass der Name bekannt wurde und dass die Preise damit automatisch angestiegen sind. Und dann hat sie aber auch noch für den Mythos gesorgt, weil das war ja wichtig. Alle kennen den Mythos van Gogh, das Ohr, wie er sich erschossen hat, wie er da in Südfrankreich quasi fast krepiert ist beim Malen und so weiter. Und sie hat diesen Mythos in die Welt gesetzt, indem sie den Briefwechsel der Brüder publiziert hat und selbst einen Essay geschrieben hat, wo sie den Vincent zu einer sehr messianischen Figur macht. Und das wurde nachher einfach reproduziert und reproduziert.
Und sie hatte die geniale Idee, die Bilder auf Postkarten drucken zu lassen, sozusagen. Für diese Zeit war Wahnsinns-Marketing-Gag, ne?
Ein Wahnsinns-Marketing-Gag. Ich nehme nicht an, dass Van Gogh der erste Künstler war, der auf Postkarten gedruckt wurde, aber er war wahnsinnig populär dadurch. Und die Leute, die nie in ein Museum gegangen wären, haben angefangen, seine Postkarten zu verschicken.
Ich habe dieses Buch so gern gelesen und ich habe mir überlegt, ob Sie es auch so gern geschrieben haben, Frau Meyer, weil es steckt so eine Leidenschaft, glaube ich, so ein Spaß auch an der Kunst darin. Irre ich mich?
Nein. Also dieses Buch war zum Schreiben für mich wirklich das pure, reine Glück. Und ich habe zu meiner Lebensgefährtin immer gesagt, weißt du, falls irgendwas damit schief gehen sollte, falls es sich nicht verkaufen sollte, erinnere mich bitte immer dran, wie glücklich ich beim Schreiben war. Weil die Geschichte, als ich auf den Stoff gestoßen bin, wusste ich, wenn ich nicht versuche, den irgendwie umzusetzen, dann bin ich wirklich die blödste schreibende Person auf der ganzen Welt, weil dieser Stoff ist so gut und er hat mich so gefesselt und berührt und ich wusste irgendwie sofort, war irgendein Funke, der übergesprungen
ist. Also steckt schon ein bisschen Gina in Ihnen, die ja auch irgendwie immer leidet und denkt, sie kann es nicht. Ich meine, schließlich schreibt Gina ihr Buch, dieses Buch. Ich meine, ich war wirklich fast traurig, als es zu Ende war, so ein zarter Kuss zwischen den Heldinnen bildeten Schluss, seufz. Ich würde gern doch wissen, wie es sogar weitergeht mit der Gina. Sie nicht auch?
Also ich weiß ja für mich, wie es weitergeht mit ihr. Sie ist jetzt eine erfolgreiche Schriftstellerin. Sie ist auf Lesereise. Sie kann ihr Buch auch breit verkaufen. Alles das, was ihr Vater nur im ganz, ganz Kleinen geschafft hat. Also es ist ja auch ein versöhnlicher Familienroman hier. Weil das mit dieses Familienmotiv hat mich interessiert, weil die Van Goghs und Bongers, beide Seiten, das waren so Clans, die ganz dicht zusammengehalten haben. Und das war auch ganz wichtig, um die Kunst von Vincent van Gogh nachher in die Welt zu bringen. Also da haben wie alle mitgeholfen, die irgendwie zur Verfügung standen. Und das hat mich wirklich sehr gerührt und das habe ich dann auch noch so ein bisschen auf die Gegenwart transportiert.
Frau Meyer, schön, dass Sie bei uns waren, hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und ein Fest nicht nur für Vincent van Gogh-Fans sind Die Entflammten, der neue Roman von Simone Meyer. Im Verlag Kein und Aber erschienen mit 272 Seiten für 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Auf die ich mich jetzt besonders freue, weil es um was Neues von Michael Lenz geht. Der ist ein literarisches Multitalent, kann anscheinend alles, Prosa, Lyrik, Theaterstücke, viele wunderbare Hörspiele hat er geschrieben. Er macht auch Musik als Lautpoet. Dann leitet er auch seit bald 20 Jahren das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig. Ich finde seine Bücher und ihn als Typ auch einfach super. Und jedes Mal bin ich gespannt, wenn ein Buch von ihm angekündigt wird. Was und wie wird es wohl diesmal sein? Jörg Plath aus unserer Lesart-Redaktion, der weiß alles dazu, zu Heimwärts. So heißt das neue Buch von Michael Lenz. Hallo Jörg.
Guten Morgen.
Entschuldigung. Ein Roman über eine Kindheit soll es sein, Jörg. Michael Lenz wird demnächst 60, habe ich nachgeschlagen. Erinnert er sich jetzt also mal so an die eigene Biografie? Geht's heimwärts?
Kann sein, liegt nahe, weiß ich aber nicht. Also da ich ihn nicht gefragt habe und man kann auch sagen, er beschreibt in diesem Buch eine Kindheit auf radikale Weise. Und es gibt eine Übereinstimmung, auch sein Protagonist wächst in einer, wie er selbst, bundesrepublikanischen Kleinstadt auf in den 60er Jahren. Und dann fällt natürlich auch noch auf, dass er schon in früheren Büchern, also in Muttersterben und in Schattenfroh, über den Tod der Mutter und über den Tod des Vaters geschrieben hat. Und zwar so, dass es unter die Haut geht, muss man sagen. Und das ist hier wieder der Fall.
Und wie sieht diese bundesrepublikanische Kindheit im Roman aus? Wie geht's zu?
Gräuslich. Das ist echt eine Nachkriegskindheit in der Kleinstadt. Der Vater straft, die Mutter klagt und leidet und beide vermissen ihre Väter schmerzlich. Und da ist natürlich sofort und auch nur angedeutet der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus im Hintergrund präsent. Dann ist der Familienvater noch ein Jurist und er hat eine professionelle Förmlichkeit, die er auch in der Familie wahrt. Und das ist natürlich dieser privaten Innerlichkeit in der Familie nicht sehr förderlich. Unterhalten können sich die Eltern auch nicht mit den Kindern und der Ich-Erzähler kann auch mit Bruder und Schwester nichts anfangen. Also er ist einfach einsam. Und das mündet bei ihm in ein sehr starkes Fazit. Er schreibt dort, oder es heißt dort, man war Gast in einer Gastfamilie, die nicht gastlich war. Täglich trat man seinen Kinddienst an.
Man war Gast in einer Gastfamilie. Ich meine, das ist ja wirklich ein grauslicher Satz. Aber was kann denn daraus folgen? Eigentlich doch nur schwerste Traumata. Wird hier also abgerechnet in dieser Kindheit?
Na, Traumata ja, aber es wird nicht abgerechnet. Es wird eher so eine frühe Individuation beschrieben. Also der Versuch vom Mann, nicht, man war Gast, zu einem Ich zu kommen, das ist ein Versuch, sich zu schützen. Das Kind übt ja Notwehr. Es wird, heißt es, verheimlicher. Und es verheimlicht, was es tut und denkt und fühlt. Und es verheimlicht auch sich selbst. Es verschwindet einfach. Nach außen gehört es weiterhin zur Familie, aber es hat den Kinddienst quittiert, muss man sagen. Der Mund wächst auch nach innen. Diese Familie wird jetzt ein Zwei-Welten-Leben, so heißt es im Buch. Also dort draußen Sprachlosigkeit und Fremdheit, aber drinnen Eloquenz und Vertrautheit mit Dingen, mit Puppen etwa, mit Bildern, mit Sprache. Und da bildet sich eine Welt innen. Das ist sehr verheißungsvoll. Und dann taucht aber was Fremdes in diesem Innen auf. Und auch eine Stimme merkt das Kind. Und diese Stimme heißt, diese Stimme spricht dann auch und sie sagt, und da heißt es von ihr, als wäre sie ein anderer. Taucht diese Stimme auf und spricht. Sie lief sprechend neben mir her, hatte sich also wieder nach draußen gewagt, also in den Familienraum. Und wo eben nur eine Stimme vorher war, drinnen nämlich, sind nur wieder zwei. Und dann wird dem Kind überall aufgelauert. Also da gibt es einen Hackestüpp, der springt nachts auf seine Schultern und klammert sich am Hals fest und weicht nie mehr. Und es tauchen monströse Bilder auf, wenn das Kind dann lange im dunklen Keller stillsteht, wenn es Insekten quält, wenn es knetet, Voodoo-Figuren knetet aus Lehm, um die Familie zu peinigen und auch den Plan, fast die Eltern zu ermorden. Also es gibt sogar Puppen, mit denen er ja sehr vertraut ist und die behaupten auch so ein Eigenleben. Einer sagt einfach, sie heiße Michael und das Kind heißt auch Michael und das sagt dann, na gut, dann werde ich es eben demnächst Peter heißen. Und über beide borgt sich dann bald ein Analytiker. Aber das ist auch nur so hingetupft, das wird nur kurz erwähnt. Lenz macht das sehr schön. Er bleibt bei dem Kind und bei seinen Ängsten und Hoffnungen und bei dem Grauen auch, das es hat, und aber auch der Freude der Einheit, die es immer auch gibt.
Wie gesagt, ja, bin ich ja erklärter Michael-Lenz-Fan, aber irgendwie habe ich jetzt Manschetten vor diesem Buch bekommen. Will ich das wirklich lesen? So eine Horror-Gespenster-Geschichte. Also mir reichen schon diese Sätze irgendwie, die du gesagt hast. Aber ich soll doch wahrscheinlich, ne?
Also unbedingt. Das ist einfach toll gemacht. Es gibt auch Spiegelungen dauernd. Es gibt mit einem Jahrzehnte später Spiegelungen in die Erwachsenzeit dieses Erzählers, der mal der Ich-Erzähler ist und das Kind ist und dann aber mal ein Erwachsener ist, der selbst ein Kind hat. Und da verwischen sich die Zeitebenen ganz faszinierend. Das ist wirklich sehr toll gemacht. Und damit kann er dann auch über die Beziehungen von Traditionen und Bildern nachdenken, über diese innere Welt, auch Bezüge herstellen zu Bloch, von dem das Heimwärts auf jeden Fall kommt, Kafka, Wittgenstein, Nietzsche, aber alles nur angedeutet. Und dann merkt man, dieser Erzähler, der da hin und her springt, das ist der eigentliche Held dieses wirklich beeindruckenden Buches. Das musst du lesen. Es ist ein Mensch, der bei sich zu sein versucht, also heimwärts zu gelangen versucht, ungeachtet allen Schreckens, den das eigene auch auslösen kann.
Heimwärts, der neue Roman von Michael Lenz, bei S. Fischer erschienen, mit 304 Seiten für 24 Euro. Jörg Platt hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank dafür. Seine Besprechung lesen Sie in Ruhe nach, wie immer unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Also ich bin Dennis, ich bin 65 Jahre alt, bin Sozialpädagoge und lebe in Freiburg. Ich lese gerade von Castle Freeman, Männer mit Erfahrung, beschreibt sehr lakonisch das Leben irgendwo in Montana im hintersten Winkel und wie die Typen dort mit sich und ihrer Gesellschaft umgehen. Es gibt einen tollen Sheriff, der heißt Wingate und der regelt seine Sachen auf seine Art, nicht immer ganz im Rahmen des Gesetzes, aber immer auf eine super coole Art. Es sind so John Waynes, Robert Redfords, aber halt völlig underdressed, würde ich mal sagen. So sehr einfache, aber jetzt nicht dumme, sondern sehr bodenständige Typen, die irgendwie immer noch das Herz am rechten Fleck haben und sich von Trumps Amerika und so weiter, sich da überhaupt nicht drum scheren, sondern das Gefühl haben, alles, was richtig ist, muss man selber spüren und dann muss man dafür auch eintreten. Es ist so ein beruhigender Blick auf Amerika, so dass man das Gefühl hat, selbst in Montana oder in diesem Bible Belt oder so, wenn man dann unter 30% Trump-Wähler vermutet, dass es da auch noch andere Leute gibt. Wirklich super gut. Tolle Sprache, so sehr witzig und sehr einfach und sehr trocken geschrieben.
In Freiburg haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker versammelt und zum guten Schluss empfiehlt uns Dennis Männer mit Erfahrung, den Roman des US-Amerikaners Castle Freeman. Auf Deutsch bei DTV, im Taschenbuch erhältlich, 176 Seiten kosten 12 Euro. Und nun wie jeden Freitag der Blick auf unsere Krimi-Bestenliste für den Monat März. Heute mal anders aber, nämlich live im Studio mit Sonja Hartl, die zur Jury gehört. Willkommen Sonja.
Hallo.
Der höchste Neueinstieg ist auf Platz 3, kommt aus den USA und heißt Notizen zu einer Hinrichtung. Danja Kukawka hat den Roman geschrieben, eine Autorin. Was ist das für ein Buch?
Es ist im Prinzip ein Buch über männliche Gewalt. Und zwar hat sie sich eine der populärsten Figuren im Kriminalroman genommen, einen Serienkiller. Aber bei ihr sitzt er bereits im Gefängnis. Es ist klar, er hat 4 Frauen umgebracht. Er wurde gefasst, er wurde verurteilt. In 12 Stunden wird er hingerichtet, weil er zum Tode verurteilt wurde. Und dieser Countdown zu seiner Hinrichtung gibt sozusagen den Takt des Buches vor. Aber viel mehr Raum als Ansel bekommen 3 Frauen, die alle mit seinem Leben in Verbindung stehen. Das ist seine Mutter, das ist eine Polizistin und das ist die Zwillingsschwester seiner Ehefrau. Und damit wird so ein bisschen die Perspektive von Ansel hin zu den Frauen, zu einer weiblichen Perspektive verschoben. Was ich besonders spannend finde, ist, dass ich meine, gerade erlebt der Serienkiller so eine leichte Renaissance im Kriminalroman. Und das ist insofern spannend, weil ja seit der Hochphase in den 1990er Jahren sich diese ganzen Diskurse über männliche Gewalt, über weibliche Opfer im Kriminalroman verändert haben. Und dem tragen derzeit so einige Kriminalromane Rechnung.
Ein Serienmörder kommt ja auch in dem Buch vor, das in diesem Monat von Platz 2 im Februar auf Platz 1 jetzt im März geklettert ist. Durch die dunkelste Nacht von Hervé Le Cor. Wird da auch neu erzählt? Ist eine neue Erzählweise über Serienmörder?
Da wird anders erzählt, denn der Serienmörder ist eine von 3 Hauptfiguren. Aber er steht nicht im Zentrum. Es sind nicht seine Taten, die alles bestimmen. Und vor allem geht von ihm auch keine Faszination aus. Es gibt keine hehren Gründe für seine Taten. Er kann das auch nicht intellektuell begründen, sondern es geht ihm einfach nur darum, Aggressionen auszuleben. Und wir erfahren zwar auch, dass auch der Täter Gewalt erfahren hat in seinem Leben, aber damit soll kein Verständnis oder irgendwas geheuchelt werden. Vielmehr erzählt auch Le Cor auf ganz andere Weise als Kukawka von männlicher, von patriarchaler Gewalt und was das mit den Menschen macht. Und was ich hier sehr spannend finde, ist, dass dieses Ausmaß an Gewalt, insbesondere an Gewalt von Männern gegenüber Frauen, eben nicht nur Frauen zerstört, sondern auch Männer. Es gibt da einen Polizist, der in diesen Fällen ermittelt, der einfach nicht mehr kann. Und das ist der Titel ist sehr passend, das ist ein wirklich sehr düsteres Buch.
Und neu auf der Liste ist, auf Platz 6 ist noch ein Kriminalroman aus Brasilien, Die Stadt der Anderen von Patricia Melo. Die kannte ich eigentlich bislang als Autorin eher von so gesellschaftskritischen Romanen. Als Krimi-Autorin hätte ich sie jetzt so gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wie ist das jetzt in diesem Buch?
Es ist wieder sehr gesellschaftskritisch und es ist auch ein bisschen anders als ihre vorherigen Romane. Sie ist ja immer so an der Grenze zwischen Gesellschaftsroman und Kriminalroman, weil sie verhandelt immer wieder Gewalt und Kriminalität. Und in dem Buch steht nun so eine lose Gruppe obdachloser Menschen im Mittelpunkt. Die leben auf einem Platz in Sao Paulo. Das sind drogenabhängige Straßenhändler, Prostituierte, das sind Müllsammler. Und in ihrem Leben und in ihrem Alltag ist Verbrechen allgegenwärtig, ist Gewalt allgegenwärtig. Die geht auch oft von staatlichen Organen aus. Und dieser Platz soll nun geräumt werden. Da sollen Luxuswohnungen entstehen. Und das kennt man ja auch aus anderen Städten. Aber bei Patricia Melo ist wirklich das Besondere, dass dieser Kriminalroman nur in Brasilien spielen kann. Der ist so fest in dieser harten Realität verankert, in der Wirklichkeit einer Politik, die den Großteil der Menschen vergessen hat oder auch einfach aus dem Weg haben will. Und da reicht schon der Verlust des Arbeitsplatzes aus, um aus der Wohnung zu fliegen und auf der Straße zu landen. Und es gibt in diesem Buch wirklich sehr viele bittere Momente, aber auch immer wieder Menschen, die etwas ändern wollen in ihrem Leben oder auch für das Leben in der Stadt. Und da gibt es dann auch sehr schöne, ja sehr berührende Menschen, weil sie sich einfach fragt, was macht Menschlichkeit aus?
Also Gesellschaftskritik hier wie jetzt, Gewaltkritik wie in den beiden Büchern vorher, Sonja. Jetzt haben wir noch auf ein neues Buch auf Platz 5 von Fabio Stassis, Die Seele aller Zufälle. Fällt das auch ins Muster oder ist das was anderes?
Das ist nun was ganz anderes. Dieses ganze Buch ist durchzogen zwar auch von Melancholie, aber es ist so eine sehr anziehende Melancholie. Seine Hauptfigur ist ein Bibliotherapeut. Das heißt, es ist ein Mann, der Menschen mit Büchern therapiert, was ja alleine schon eine schöne Idee ist. Und nun kommt eine Frau zu ihm und sagt, ihr Bruder sei dement, er würde immer wieder dieselben Worte vor sich hin murmeln und er soll für sie das Buch finden, weil sie findet es einfach nicht. Und also begibt er sich auf die Suche nach diesem Buch und stößt so auf literarische Rätsel, auf detektivische Rätsel. Es steckt natürlich mehr dahinter. Und das Ganze könnte so ein harmloser Rätselkrimi sein. Aber Stassi verankert den Roman wirklich klug in der italienischen Realität. Da gibt es immer wieder so ganz kurze Einsprengsel, wie den Besuch einer Bürgerwehr oder auch seine Hauptfigur gerät in eine politische Demonstration.
Gut. Das wäre jetzt also ein Detektivroman. Jetzt haben wir die Serienkiller gehabt. Es ist schon auffällig, dass diese Erzählmuster im Krimi ja doch immer wiederkehren, immer wieder neu variiert werden.
Ja, der Kriminalroman lebt ja so ein bisschen auch davon. Und gerade Serienkiller und Privatdetektiv faszinieren ja. Und da ist natürlich die Dekonstruktion zum einen interessant. Wie geht man mit diesen Figuren um heutzutage? Aber sie bieten auch dieses Gefühl des Vertrauten. Das ist ganz angesichts dieser Retrowelle im Kriminalroman auch ein Faktor. Aber was als Krimikritikerin wirklich sehr interessant ist, sind die Variationen dieses Schemas und dieser interessanten Muster, weil sie sich immer wieder einer veränderten Realität anpassen können.
Ich hoffe ja mal auf die Rückkehr des Spionage-Thrillers. Habe ich früher immer so gern gelesen. ist da was zu hoffen, Sonja?
Ich glaube schon, ich habe ihn auch noch nicht ganz aufgegeben, aber der leidet natürlich schon unter einer sehr veränderten Welt gerade.
Dankeschön, Sonja Hartl, über unsere aktuelle Krimi-Bestenliste für den Monat März. Komplett steht sie auf unserer Website und wenn Sie dazu eventuell noch andere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de. Da bekommen Sie auf jeden Fall Antwort, vielleicht auch von Sonja persönlich.